Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Valentina aus Österreich. Die jüngste Gästin, die ich jemals hatte. Und es geht um das Thema Outing und was passiert, wenn man die ganze Zeit versucht, jemand zu sein, der man eigentlich nicht ist. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen, Valentina. Wir haben uns lange gesucht und endlich gefunden.
Ja, genau.
Du bist extra aus Österreich angereist.
So ist es.
Mhm. Was mich sehr freut, du bist unser allererster österreichischer Gast.
Freut mich auch.
Warum wolltest du in den Podcast kommen?
Ich habe in letzter Zeit, also mit dem neuen Jahr sozusagen, habe ich mein Outing gehabt.
Mhm.
Und ja, es ist für mich sehr rasant gegangen. Und darüber wollte ich eigentlich sprechen, glaube ich.
Okay. Du hast mir eine E-Mail geschrieben und ich glaube, was war die Schwierigkeit daran?
Am Outing?
Mhm.
Mich selbst zu akzeptieren vor allem. Mhm. Und ich glaube, ich habe es zu schnell gesagt, bevor ich selbst irgendwie so, also ich habe das innere Coming-out, glaube ich, nachher gehabt, nachdem ich es eigentlich schon gesagt habe.
Okay. Wie alt warst du, als du dich geoutet hast?
Also ich bin jetzt 19.
Mhm.
Und ich war auch 19.
Okay. Hast du denn früher schon gemerkt, dass du auf Frauen stehst?
Ja, schon. Aber ich habe es verdrängt, so richtig gut verdrängt.
Mhm. Und hattest du Freunde, männliche meine ich?
Einen. Mhm. Weiß nicht, wie das funktionieren hat können, hat aber funktioniert. Aber ja, war nicht sehr schön.
Inwiefern nicht sehr schön?
Jetzt in meiner Erinnerung einfach hat es überhaupt nicht gepasst. Und ich weiß jetzt auch, warum es nicht gepasst hat. Aber ja, es war schwierig für mich.
Hattest du mit ihm auch das erste Mal?
Das habe ich verhindern können, glaube ich. Aber allein das Küssen war für mich schwierigst. Und ich habe es eigentlich, also ich kann mich noch erinnern an einen Moment, wo wir uns am Anfang der Beziehung geküsst haben und ich mich einfach weggedreht habe, weil ich mir gedacht habe, ich kann es nicht, das ist ekelhaft, das mag ich gar nicht.
Der arme Kerl.
Ja, richtig.
Wie alt warst du da?
15.
Und wie lang ging das?
Ja, tatsächlich mehr als ein halbes Jahr. Also.
Und hast du ihm das mal erklärt nachher?
Nein.
Hat er einen Verdacht gehabt oder dachte er einfach nur, du findest ihn blöd?
Wahrscheinlich.
Und aber wie hast du denn deine Jugend dann gestaltet, wenn du dich jetzt erst geoutet hast?
Ja, also in Liebesdingen eigentlich gar nicht. Also ich bin sozusagen ein Spätzünder, was das betrifft.
Aber ein Spätzünder, weil du es nicht geschafft hast, dich zu outen? Oder?
Weil ich es für mich selbst nicht akzeptieren oder realisieren habe können.
Wer wärst du denn gerne gewesen?
Wie meinst du das?
Naja, wenn du es nicht akzeptieren konntest, wer wärst du lieber?
Ich wäre auf jeden Fall eine heterosexuelle Frau, die... Irgendwann kommt der Mann angeritten so. Das war meine Einstellung tatsächlich.
Okay. Tja, das kann sie knicken. Wem hast du es zuerst gesagt?
Tatsächlich meiner Psychologin.
Mhm. Warum warst du bei der Psychologin?
Lange Geschichte, Angst.
Fang an, wir haben ja Zeit.
Und so weiter.
Ja, also, Angststörungen und so weiter.
Stress, Panik.
Wann hast du das erste Mal Angststörungen gehabt?
Also ich glaube, ich bin generell ein sehr nervöser Mensch und hibbelig und aufgeregt, wann immer es geht. Aber so richtig diese Panikattacken hatte ich seit letztem Sommer, glaube ich.
Und was sagt die Psychologin, woher die kam?
Ja, also sie kann es jetzt nicht darauf schieben, dass ich mich nicht geoutet hätte oder so, aber es ist sicher ein wichtiger Punkt davon.
Weil du ein unechtes Leben gelebt hast.
Ja.
Mhm. Und als du dich entschieden hast, zur Psychologin zu gehen, was dachtest du, was bearbeitet werden muss?
Ich wollte eigentlich so Entspannungstechniken lernen und einfach vielleicht meine Kindheit aufarbeiten. Ich war krank als Kind.
Was hattest du?
Ich hatte sehr schwere Neurodermitis. Und zwar in dem Ausmaß, dass ich wirklich auf alles verzichten musste, also Reisnudeln, Kartoffeln für mehrere Jahre und deswegen, ich glaube, ich habe das Gefühl gehabt, dass vielleicht dadurch auch ich mir selbst zu viel Druck gemacht habe immer.
Und wenn du sagst Neurodermitis, also die Haut ist dir richtig abgesprungen, oder?
Ja, also meine Mutter hat mich in den Schlaf kratzen müssen teilweise.
Oh Gott.
Ja.
Mhm. Und das heißt, du warst eigentlich ein Stück offenes Fleisch die meiste Zeit?
Sozusagen als ganz kleines Kind, ja.
Und was hat das mit dir gemacht?
Das war schwierig, weil ich für mich ganz früh bestimmen habe müssen und sagen habe müssen, nein, das mag ich nicht. Und ich habe so oft schon sehr früh Verantwortung für mich selbst übernehmen müssen, was andere Kinder in diesem Ausmaß einfach nicht machen mussten.
Weil Schokolade und Kuchen und so, das war ja tödlich für dich.
Ja, wirklich. Also tödlich nicht, aber...
Ja, aber es bricht dann sofort aus. Ja, ich habe einen Bekannten gehabt, wenn der Schokolade auch nur angeguckt hat, ist sein ganzes Gesicht aufgesprungen. Also das war krass. Wie war denn dann deine Jugend? Ich meine, gerade in einer Zeit, wo man anfängt, sich gegenseitig anzugucken.
Ja, ich habe schon geguckt, aber ich habe es versteckt. Mhm. Ich habe es für mich selbst sogar versteckt. Also es gibt eine Situation, an die ich mich erinnern kann. Wir waren auf Sportwoche. Da war ich sogar mit diesem Typen zusammen.
Konntest du denn Sport machen mit der Haut?
Na, ja, das war im Kleinkind bis so 10.
So. Ach so, und dann ging es weg.
Und dann haben wir sehr viele Therapien gemacht, auch alternativmedizinisch. Und dann ist es immer besser geworden.
Okay, das heißt, als du Teenager warst, war das gar
mit der Haut
so
eigentlich relativ gut.
Okay, weil deine Haut sieht jetzt auch nicht sehr verwundet aus oder so.
Nein, eben, weil es vor allem im
Kleinkind. Okay, aber du wolltest über eine Situation reden.
Ja, genau. Wir waren eben auf Sportwoche und es gab da so einen Segellehrer, glaube ich, der war eigentlich, glaube ich, Dauerhai. Und er hat eben gesehen, wie ich einer blonden Frau nachgesehen habe und hat dann irgendwie so gesagt, ja, jedem das Seine oder so in die Richtung. Und ich habe mich halt total angesprochen gefühlt. Und mich hat es aber gleichzeitig so geschreckt. Und ich habe so, nein, das hat er jetzt so nicht gemeint. Und ich habe es sofort wieder verdrängt. Ja.
Aber hast du dich anders gefühlt, als du jung warst?
Wie heute jetzt?
Naja, als du so 12, 13, 14 warst, dachtest du, du bist anders als die anderen?
Ja, schon. Aber ich habe es nicht festlegen können, woran das liegt.
Und mit wem hast du so gespielt früher?
Vorwiegend mit Mädels.
Und fandest du das komisch, wie die, wenn die so über Jungs gekichert haben? Ja, und so, was hast du lang gemacht?
Ja, ich habe mir gedacht, ja, hat ein schönes Gesicht. Oder wenn mir jemand Männer zeigt, immer noch. Und ja, ist schön, aber berührt mich überhaupt nicht.
Mhm. Naja, das ist ja auch logisch. Und sag mal, als du dann in die Therapie gekommen bist, hast du, war das für dich eine Erleichterung, dass du jemanden hattest?
Gar nicht. Also ich habe es total schwierig gefunden, mich ihr zu öffnen. Deswegen, ich war seit September, glaube ich, oder Oktober in Therapie und bin dann ja sozusagen erst ab dem neuen Jahr eigentlich habe ich mich dann geoutet.
Mhm.
Das heißt, es war eine ziemlich lange Spanne, wo ich mich finden musste und wo ich irgendwie sie kennenlernen musste. Und genau.
Das ist aber nicht lang für Therapie.
Ja, sie ist auch sehr gut, muss ich sagen, finde ich jetzt. Sie macht ihre Arbeit ziemlich gut, glaube ich.
Ja, also weil häufig dauert es ja einfach mal bis zu einem Jahr, bevor überhaupt jemand so die Schale aufmacht.
Ja, sie hat es echt gut geschafft in diesem Bereich. Ich glaube, wir haben noch genug zu arbeiten, aber soweit hat sie mir schon sehr geholfen.
Mhm. Was war an deiner Kindheit besonders?
Inwiefern?
Im Elternhaus oder so?
Gar nicht. Also ich bin sehr liebevoll aufgewachsen. Mhm. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich könnte zu meinen Eltern gehen und alles sagen. Das ist aber mit je älter ich wurde, desto weniger Vertrauen hatte ich, dass das wirklich stimmt so. Und ich hatte manchmal das Gefühl, es wird zu viel geschwiegen oder meine Eltern machen sich Dinge untereinander aus, aber wenn es ihnen schlecht geht, dann erfahren also meine Schwester und ich davon nichts und so. Genau, das war.
Stimmt das denn so?
Ich weiß nicht. Es ist meine Auffassung, wir haben nicht so richtig drüber gesprochen, sprechen jetzt aber wieder viel offener für mich, meiner Meinung nach.
Aber die sind noch zusammen, deine Eltern.
Ja.
Ja. Wie haben die das Outing? Oder beziehungsweise, du hast es erst deiner Therapeutin gesagt. Wie hat die das aufgenommen?
ja, sie hat, also es war nicht leicht für mich natürlich. Es war nicht so, dass ich mich geoutet habe und gesagt habe, ja, ich bin lesbisch. Nein, ich habe geschluchzt und ich habe gar nicht gewusst, wie ich es sagen soll oder was ich sagen soll. Und dann so kam zwischen zwei Schluchzen dann so heraus, ja, ich glaube, ich stehe nicht nur auf Männer, so wie man das halt so am Anfang, glaube ich, macht oder wie das vielleicht viele gemacht haben. Und sie hat, ja, total liebevoll reagiert. Sie hat mich umarmt und gesagt, ja, das wundert mich nicht. Und ja, das war sehr schön.
Mhm. Also hast du gedacht, dass du bisexuell bist, oder?
Ja, das ist immer, ich habe es gehofft irgendwie, so, damit dieser kleine Traum so nicht ganz stirbt. Irgendwie.
Aber was hing an diesem Traum alles?
Ich habe einen sehr großen Wunsch, Kinder zu haben.
Aber du kannst ja Kinder haben.
Trotzdem. Ich weiß, aber es war für mich nicht klar. So, mhm. Ich habe lange gebraucht, bis dass ich mich eingearbeitet habe, jetzt blöd gesagt, in das Thema. Und
ja. Also es ist ja sogar überhaupt kein Problem. Für homosexuelle Männer ist es viel schwieriger, die können ja nicht schwanger werden. Aber da musst du dir keine Sorgen machen. Wann bist du dann direkt nach Hause marschiert und hast es deinen Eltern gesagt?
Absolut nicht. Ich habe es meinen Eltern, glaube ich, erst einen Monat später erzählt. Ich habe es dann meiner Patentante erzählt.
Bevor du es deinen Eltern erzählt hast?
Ja, mit der habe ich ein sehr, sehr, sie ist fast wie meine Schwester, halt älter wie ich und wir sprechen sehr offen über alles eigentlich.
Wie alt ist sie?
Mitte 30.
Mhm. Und was hat die gesagt?
Sie war froh, weil ich glaube, ich habe das auch ziemlich gut gemacht. Ich war vorher schon so fertig, bevor ich mich geoutet habe, dass sie einfach gesagt hat, bin ich froh, dass nichts Schlimmeres ist.
Mhm.
Genau.
Okay, und dann bist du zu deinen Eltern, nehme ich mal an, oder?
Dann habe ich es meinem Onkel noch erzählt, der auch, ja, mit dem ich mich auch einfach gut verstehe.
Aber warum hast du dich da so rangeschlichen? Das
ja, ich glaub,
Gewöhnlichere
ich brauchte,
wäre ja wahrscheinlich direkt zu den Eltern zu gehen und dann so nach außen.
Also meine Psychologin hat gesagt, dass es ganz normal sei, sich zuerst irgendwie außen Menschen zu suchen, an denen, also denen man einfach vertraut und weiß, okay, die reagieren jetzt einfach so und da muss ich mir keine Sorgen machen und die kennen mich so und die vermuten vielleicht sogar etwas und ja genau, und da auch das Testen irgendwie so, damit ich halt weiß, was ich sagen soll. Ich meine, hat eh nichts gebracht im Endeffekt, aber
was für ein Moment, also hast du den Moment geplant, wo du es deinen Eltern sagst?
Also ich war mir irgendwie sicher, dass ich es zuerst meiner Mutter sagen möchte. Das heißt, ich habe abgewartet, bis dass wir beide mal irgendwie eine Situation alleine zu Hause hatten.
Warum wolltest du es nur deiner Mutter sagen? Oder zunächst?
Ich weiß nicht. Das ist einfach, ja, einfach so ein Gefühl. Ich glaube, ich habe keinen besseren Draht zu ihr, aber ich wusste einfach, sie würde mich so nehmen, wie ich bin. Und ja, genau.
Und was hast du gesagt? Oder welche Situation hast du ausgewählt?
Gar keine. Also sie war einfach allein zu Hause und ich habe zu ihr gesagt, ja, Mama, ich glaube, wir müssen reden. Und dann haben wir uns aufs Sofa gesetzt und dann habe ich einmal lange nichts gesagt, weil ich wieder vorher geheult habe. Und dann habe ich es halt doch irgendwann mal rausgebracht. Und ja, sie hat total relaxed reagiert und sie hat gar nicht irgendwie, also sie hat gar keinen Aufstand gemacht oder so. Ich habe es irgendwie befürchtet, weil man, ich weiß nicht, es ist schwierig. Ich komme aus einem kleinen Tal. Das ist einfach nicht so wie in der großen Stadt.
Mhm. Du wirst aber nicht die einzige lesbische Frau in diesem Tal sein.
Wahrscheinlich nicht.
Garantiert nicht. Garantiert nicht.
Aber es wird totgeschwiegen.
Ja, na, vielleicht unter den Älteren, unter den Jungen vielleicht nicht so.
Mhm.
Und was hat sie gesagt?
Ja, dass sie sehr froh ist, dass ich es ihr gesagt habe und dass sie das Gefühl hat als Mutter, dass sie alles richtig gemacht hätte, weil ich eben zu ihr gekommen bin und was hat sie noch gesagt, dass sie mich unterstützen wird und dass ich habe mir ehrlich gesagt Sorgen gemacht, dass sie irgendwie sagen könnten, ja, wir sind total bei dir und wir verstehen dich, aber du kannst nicht so zu Hause bleiben, so du musst in die Stadt ziehen oder so, weil du in diesem Tal deine Sexualität nicht leben kannst. Und davor hatte ich wirklich große Angst und das hat sie aber nicht gesagt. Und ja, das war eigentlich wirklich auch ein sehr positives Erlebnis.
Aber wieso sollte eine liebende Mutter das zu ihrem Kind sagen? Also wie kommst du auf solche Gedanken?
Ich weiß nicht. Ich hatte diese Gedanken, ich kann sie nur so wiedergeben, ja, wie ich sie hatte.
Aber dann musst du ja entweder ein echt schwieriges Verhältnis mit dir selber haben, dass du denkst, dass man dich so leicht verstößt, oder ein totales Misstrauen diesem Dorf- und Familienkonstrukt gegenüber.
Wahrscheinlich ist beides irgendwie. Mhm.
Und wie hat dein Vater reagiert? Oder wann hast du es ihm gesagt?
Wir haben es ihm dann am Abend nach meinem Outing gemeinsam gesagt und auch meiner Schwester. Und das war eigentlich ja auch total entspannt. Und er hat mir nur einen Kuss auf die Haare gegeben und hat gesagt, ja, passt, ist so und werde ich nicht ändern versuchen. Und ich werde meinen Weg schon machen.
Mhm. Und wie man halt reagiert als vernünftiges Menschlein.
Ja.
Ja. Hast du noch Großeltern?
Ja.
Und wie war das bei denen?
Die wissen es noch nicht.
Mhm. Wie alt sind die?
Mitte 60.
Und sind die sehr konservativ?
Extrem konservativ.
Mhm.
Also da sind einfach so, solange ich denken kann, sind da homophobe Kommentare gekommen. Nicht, ich glaube gar nicht bewusst, aber ich habe es mir halt trotzdem irgendwie gemerkt und zu Herzen genommen, glaube ich.
Aber häufig kommt es ja auch, also viele Menschen machen ja diese Witze völlig gedankenlos und auch, weil sie noch nie in ihrem Leben einen offiziell homosexuellen Menschen getroffen haben, gerade in so einem ländlichen Umfeld. Und wenn sie nicht totale, wirklich üble Kerlchen sind, dann werden sie sicher nicht sagen, du, die Valentina gehört jetzt nicht mehr zu uns.
Ja, ich weiß es nicht. Ich kann's wirklich nicht einschätzen. Also es sind Kommentare gefallen wie, ja, dieser Kelch ist zum Glück an uns vorbeigegangen von meiner Großmutter. Welcher Kelch erstens und zweitens, meine Schwester ist noch jünger wie ich. Und ich meine, woher soll sie das wissen?
Mhm. Wie alt ist seine Schwester?
14.
Okay, wie hat die reagiert?
Ja, sie hat gefragt, wo das Problem ist.
Ja, na klar, für diese Generation ist es nämlich kein Problem. Eben. Ja, es ist völlig egal. Wie lange hast du denn vor, da noch zu wohnen?
Solange ich mich wohlfühle dort.
Mhm. Wenn du sagst, es gibt dort keine lesbische Frau, was du nicht weißt, weil nicht drüber gesprochen wird, wie viele Leute leben da?
2000.
Mhm. Dann gibt es garantiert lesbische Frauen, aber die Frage ist, ob die in deinem Altersschnitt sind. Wie weit ist die nächste Stadt entfernt?
Also 25 Kilometer die nächste kleinere Stadt und die nächste größere Stadt 60 Kilometer.
Also wenn wir über Salzburg reden, wie weit ist das weg? 60 Kilometer, okay. Das heißt, du kannst nicht abends mal in die Stadt fahren und irgendwie ausgehen und dann nochmal zurückkommen.
Nein, aber ich habe auch nicht das Bedürfnis danach, muss ich sagen.
Okay, aber hattest du jemals schon eine Beziehung, die dich glücklich gemacht hat?
Nein.
Hast du vor, so eine Beziehung mal zu führen?
Ja.
Aber dann wird dir gar nichts anderes übrig bleiben, fürchte ich, als mal in die Stadt zu fahren.
Ich studiere in dieser Stadt, also...
Ah, und dann bist du da. Ja, das ist ja umso besser.
Ja, ja. Genau.
Hast du denn schon mal eine Frau kennengelernt, bei der du dein neu geoutetes Ich irgendwie ausleben konntest?
Körperlich nicht, aber sozusagen... ich verstehe mich sehr gut mit einer... Aber es ist noch nicht mehr passiert.
Ist das die Dame, die dich begleitet hat? Nein, okay. Und wie hast du die kennengelernt?
In der Uni.
Und die weiß um deine sexuelle Orientierung?
Ja.
Und sie?
Auch.
Auch, okay. Dann gibt es ja Hoffnung.
Genau.
Vielleicht. Ich frage nur deshalb, weil ich finde das total wichtig, in dem Alter, in dem du jetzt bist, einfach mal sich auszuprobieren, weil dafür ist man jung, um zu lernen, was man möchte und was man nicht möchte und wie man sich fühlt mit bestimmten Menschen und wann man sich besonders gut fühlt zum Beispiel. Und das kann man zwar auch machen, wenn man quasi jungfräulich in eine dauerhafte Beziehung einsteigt. Aber ich finde, das Geschenk der Jugend ist doch, dass man wirklich rumtollen kann und einfach mal ausprobieren, ohne dass es unbedingt was bedeuten muss, groß. Also so habe ich meine frühen, die späten Teen-Jahre und die frühen 20er zumindest verbracht.
Ja, meine Psychologin sagt, das sei für homosexuelle Menschen ganz normal in gewissen, ich glaube in der Stadt ist das anders wirklich wie auf dem Land, dass sie ihre Pubertät einfach nach einige Jahre später ja. durchleben. Ja, ja, ich habe im Moment, bin ich glücklich so mit allem, was, mhm. Was so läuft, aber ich habe noch nicht das Bedürfnis, jetzt irgendwie wild herumzuschmusen oder so.
Na, es geht weniger ums Herumschmusen, als vielmehr darum, verschiedene Leute kennenzulernen und festzustellen, wie du dich überhaupt fühlst damit, weil dieses Gefühl für sich selber zu gewinnen, ist ja das, was einem später durchs Leben leitet irgendwie. Und wenn du sagst, dein verbales Outing war viel schneller als dein Inneres, dann weißt du ja schon, dass sich das nicht so gut anfühlt, wenn man Dinge sagt, die man noch gar nicht ganz durchdacht hat. Irgendwie. Oder das macht einen halt unruhig, wenn man plötzlich sagt, okay, jetzt muss ich auch delivern, das, was ich irgendwie gesagt habe. Jetzt ist es so. Die Wahrheit ist draußen.
Das Gefühl habe ich gar nicht, dass ich delivern müsste. Also ich lasse mir einfach Zeit und ich schaue, was kommt. Und ich meine, ich mag diese Frau sehr gerne und könnte mir auch mehr vorstellen. Aber ich möchte auch die Freundschaft irgendwie nicht so.
Ich meinte das nicht im sexuellen Sinne übrigens, das mit dem Delivern, sondern ich meinte, dass du, wenn du etwas aussprichst, egal ob es jetzt ist, dass du gerne türkisfarbene Pullover trägst oder dass du eine bestimmte sexuelle Orientierung hast, dass du dann einfach möglicherweise, und das kann ja alles ganz unbewusst laufen, bei anderen eine Erwartungshaltung erzeugst, der deine Seele aber noch gar nicht folgen kann, weil die noch gar nicht so weit ist. Mhm. Wenn du dir selber einen Schritt voraus bist quasi. So wie du es am Anfang gesagt hast, dass du es noch nicht so realisiert hattest, als du es dann ausgesprochen hast. Ja. Was war das größte Problem für dich, das Gesagte so an dein Gefühl ranzuholen?
Dass es sozusagen draußen ist. Also es ist nicht so, dass ich nicht darüber nachgedacht hätte, bevor ich mich geoutet hätte. Nur war ich immer der festen Überzeugung, solange ich es für mich behalte, so stimmt es nicht. Oder es ist vielleicht nicht so richtig wahr. Oder es gibt noch Hoffnung. Oder es ist wirklich blöd im Nachhinein. Aber das waren meine Gefühle. Und dann plötzlich irgendwie es gesagt zu haben, hat mich total überrumpelt, weil ich es eben nicht geplant habe. Und insofern als okay, das mache ich das jetzt wirklich und ist das so? Und ich habe mich einfach total selbst in Frage gestellt. Bin aber dann zu dem Schluss gekommen, ja, es ist so und es ist gut so.
Aber ich stelle mir das so schwierig vor, wenn man eine Hoffnung hat, so. Also wenn du immer sagst, du hast gedacht, es gäbe noch Hoffnung, das ist ja eigentlich unheimlich traurig, wenn du dann, weil du gar nicht das Gefühl hast, es ist richtig, so wie du bist.
Jetzt ist es für mich richtig. Am Anfang war es nicht richtig für mich. Und ich hatte wirklich zu kämpfen.
Wie haben sich diese Kämpfe gezeigt?
Heulkrämpfe, Angst, wirklich auch körperliche Schmerzen. Also in allem eigentlich.
Wo bist du dann hingegangen mit den körperlichen Schmerzen? Und der Angst?
Wieder zur Psychologin, beziehungsweise die hat mich dann weitervermittelt zu einer Osteopathin, glaube ich.
Genau. Wo hat es denn wehgetan?
Im Unterleib.
Im Geschlechtsbereich quasi, oder?
Nein, ich glaube eher so, wie man Dauerregelschmerzen hätte.
Naja, aber es ist halt interessant psychologisch.
Ja, psychologisch sehr interessant.
Dass du quasi das ablehnst, die Weiblichkeit.
Ich weiß nicht, ob ich es abgelehnt habe. Ich glaube, es ist eher so, ich habe es zu spüren begonnen. So habe ich es eher aufgefasst.
Das kann auch sein. Hast du denn, wann hast du deine Tage bekommen?
Mit 10.
Oh, ja. Früh. Okay. Und was hattest du für ein Verhältnis dazu?
Ja, schwieriges. Natürlich, ich meine, mit 10 rechnet man
ja,
einfach
ja, nicht. Das ist
ich habe schon gewusst, was das jetzt ist, aber ich habe mir gedacht, ja, war einmal und dann war es das wieder so, kommt nicht mehr und ja, war schwierig.
Was hat die Osteopathin gesagt?
Also nichts Besonderes eigentlich. Also sie hat natürlich auch die gesamte Geschichte mitbekommen und dann hat sie gesagt, ja, es ist im Prinzip normal, wie dein Körper reagiert und dass er so stark reagiert.
Hm. Warum ist das normal?
Es ist jetzt wirklich schwierig, das nachzuzeichnen, weil mein Bewusstes sozusagen, sie hat es mir so erklärt, so schockiert, mein Unterbewusstes war so schockiert darüber, dass mein Bewusstes
sich geoutet hat,
dass es gar nicht mehr nachgekommen ist und irgendwie wahrscheinlich ja, eben in Schmerzen zeigen wollte, dass es auch noch da ist. Also keine Ahnung.
Sehr interessant. Ist das jetzt weg inzwischen?
Ja, viel besser.
Aber nicht verschwunden?
Teilweise noch da, ja.
Denkst du manchmal noch diesen Gedanken, ich wünschte, es gäbe noch Hoffnung, wie du
Nein.
sagst? Gar nicht mehr.
Gar nicht mehr.
Hast du dir jetzt Frieden damit gemacht?
Zu 99%, glaube ich. Ich glaube, ich bin noch in dem Prozess. Also ich bin noch absolut nicht fertig damit. Aber ich finde es wirklich super spannend und ich fühle mich einfach wohl, wenn ich Menschen sehe, keine Ahnung, auf YouTube in Videos, so zwei Frauen, die sich küssen und plötzlich wusste ich einfach, ja, das ist das, was mir die ganze Zeit irgendwie gefehlt hat und das, was ich immer gesucht habe und aber nicht greifen konnte.
Mhm. Naja, weil es sich richtig anfühlt.
Ja.
Hast du, Samira guckt gerade zum Fensterchen rein. Hast du deinem Freundeskreis gegenüber dich geoutet?
Also ich habe nicht so einen großen Freundeskreis, wenige dafür sehr gute. Denen habe ich es gesagt, ja.
Hat irgendjemand gesagt, es war uns immer schon klar?
Mein Onkel hat das gesagt, also der, dem ich es als Drittes gesagt habe, der hat gesagt, ja, das wusste ich schon, seitdem du diesen Pseudo-Freund hattest, dass das nicht passt. Aber sonst, also es war keiner total erstaunt. Und sie haben dann immer gesagt, aha, jetzt verstehe ich, warum ich mit dir nie über Jungs gesprochen habe, so, oder jetzt verstehe ich vieles einfach viel besser, wie du handelst und was du machst. Und für mich selbst war das auch so. Ich habe so viel erst verstanden im Nachhinein in meiner Jugend, was ich getan habe oder was ich gefühlt habe.
Erzähl mal, was hast du getan und gefühlt?
Ich hatte Lust, ja, nicht lustig. Ich habe einen Snowboardkurs gemacht und da war eine Snowboardlehrerin und die hat mir offensichtlich gefallen, ohne dass ich es wieder realisiert habe. Da war ich 13, 12, Rotz und Wasser geheult, nachdem dieser Snowboardkurs vorbei war. Sozusagen Liebeskummer, ohne zu wissen, dass es Liebeskummer war. Also wirklich sehr schwierig. Und so Sachen kommen dann immer wieder hoch und dann verbindet man das mit dem Neuen und versteht dann, deswegen und... Ja.
Wie hast du das damals erklärt, warum du weinen musst, wenn der Snowboardkurs zu Ende ist?
Weiß nicht. Also ich habe es mir gar nicht erklärt, glaube ich. Ich habe einfach gedacht, okay, Pubertät oder keine Ahnung, womit ich es dann wirklich erklärt habe. Aber
wann hast du denn das erste Mal Verliebtheit für eine Frau gefühlt?
Das war, als ich zu studieren begonnen habe. Glaube ich. Also so richtig, wo ich mir gedacht habe, okay, was ist das eigentlich? Wieso bin ich nervös, wenn sie spricht? Wieso bin ich nervös, wenn sie mich ansieht? Oder wieso habe ich schwitzige Hände und Herzrasen? So, ich habe es nicht gekannt und ich habe es nicht zugeordnet. Auch damals noch nicht, weil es war vor einem guten Jahr, glaube ich.
Und daraus ist aber nichts geworden?
Nein.
War sie auch lesbisch?
Ich glaube nicht.
Dass die Schwierigkeit an homosexuellen Jugendlichen oder für homosexuelle Jugendliche ist ja, dass die Pubertät an sich schon ätzend genug ist. Und dann musst du dich auch noch so gegen die Norm irgendwie erklären allen, was furchtbar mühsam ist, finde ich, weil heterosexuelle Jugendliche müssen ja nicht sagen, du, Entschuldigung, Mama, ich bin übrigens heterosexuell.
Genau, das ärgert, ehrlich, manchmal hat mich das jetzt in letzter Zeit auch geärgert, dass ich einfach mir an den Kopf überhaupt darüber zerbrochen habe, wie andere Leute auf mich dann reagieren. So, weil ich bin immer noch ich und es ändert ja gar nichts, aber.
Ja, das ist in der Großstadt auch so ein bisschen anders, glaube ich. Also, wie deine Schwester sagte, diese Jugendlichen, also die Kinder interessiert es nicht, die Bohne, wer mit wem wie ins Bett gehen will. Das ist für Kinder völlig normal inzwischen. Also meine Kinder würden nie sagen, hahaha, der ist aber schwul oder so. Nie.
Wirklich großer Unterschied Stadt-Land, glaube ich.
Ja, total.
Oder Österreich, Deutschland, wer weiß.
Also. Nee, ach Quatsch, in Deutschland ist es in ländlichen Gegenden auch so. Aber weil alle so extrem aufeinander gucken und mit dem Finger aufeinander zeigen, der macht das und der macht das und der ist aber anders als wir. Bäh, wir sind aber alle weiße Schafe und der ist grün. und das ist wirklich, das tut mir so ein bisschen leid, echt für alle, die das durchmachen müssen, weil es so unnötig ist, in Wahrheit. Total. Ja, aber da sieht man mal, wie Kinder offensichtlich auch so indoktriniert werden, dass du denkst, es muss Hoffnung geben, dass du noch einen Mann findest, den du toll findest, mit dem du Kinder haben kannst und es von vornherein im Grunde ausschließt, dass es so richtig ist, wie du bist.
Total. Ja, ist eigentlich schlimm, wenn man es so denkt, wie du es jetzt gesagt hast.
Ja, furchtbar. Also, und hast du eine Idee, woher das kommt? Ist es durch deine Großeltern? Ist es das gesamte Umfeld? Ist es, dass du das einfach nicht erlebst, dass alle hetero sind?
Absolut. Also wieder Kombination aus allem. Erstens wird darüber nicht gesprochen am Land. Es gibt keine Homo-Bars, es gibt überhaupt keine Szene, gar nichts. Das ist, ich glaube tatsächlich, meine Großeltern oder zumindest meine Urgroßeltern finden noch, dass das eine Krankheit ist.
Die na gut, weil die es nicht anders gelernt haben.
Zu heilen ist, wer weiß. Und dazu kommt eben, dass ich überhaupt keine, woher, wie hätte ich das dann sehen sollen irgendwie. Ich habe keinen Input gehabt irgendwie, mich zu identifizieren mit anderen Homosexuellen.
Durch Filme vielleicht oder so?
Ich habe Grey's Anatomy geschaut, eben mit...
Na gut, das ist jetzt auch nicht gerade... Genau. Sehr homosexuell angehaucht.
Es gibt also eben ein weibliches Pärchen.
Ja, gut.
Ja. Aber das, also ist ja das war schon okay für mich. Also das war zumindest wieder, das waren Momente, wo ich mich wieder selbst in Frage gestellt habe in meiner Jugend.
Weil?
Weil das waren einfach diese Schmetterlingsmomente, wo ich gefühlt habe, okay, das gefällt mir, aber das soll mir gar nicht gefallen. Ich darf das nicht.
Krass. Ich bin völlig, ich lebe in der Großstadt in so einer Blase. Für mich ist es manchmal schwer nachzuempfinden, wie schlimm es ist auf dem Land.
Also, es gibt auch schöne Seiten.
Nein, das meine ich nicht. Ich finde es toll auf dem Land. Aber gerade wenn du eben nicht so in der Norm mitschwimmst, wie schwierig es für Kinder ist, die fühlen, dass sie nicht hetero und mit Wunsch auf Doppelhaushälfte irgendwie groß werden. Vor allem, weil es eben keine Vorbilder gibt und vielleicht, also es gibt garantiert schwule Bauern bei dir, 100.000-prozentig, die halt auch sich so unterdrückt haben. Vielleicht wäre das für die eine große Erleichterung, wenn du den ersten homosexuellen Club deines Ortes aufmachen würdest.
Ja.
Auch wenn du wahrscheinlich sehr alleine da säßt, aber zumindest wäre es, naja, wenn man die Kraft hat, ganz lustig.
Vielleicht irgendwann.
Es gibt Menschen, die stochern gerne in so Wespennestern rum. Ich gehöre auch dazu so ein bisschen. wie hat sich dein Leben denn seit dem Outing verändert?
Oh, ich fühle mich so viel besser und so viel echter auch. Es fällt, wie wenn ich aus meinem Kokon geschlüpft wäre oder ich weiß es nicht. Also einfach viel leichter und einfacher alles.
Sind die Angstzustände weggegangen?
Sie sind besser geworden.
Wann kommen die?
Vor allem abends.
Wenn du alleine bist, oder?
Ja.
Was geht da für eine Maschine an?
Ich glaube, das Problem ist meine Nervosität, die dann Angst auslöst.
Aber so. Die Nervosität hat ja auch ihre Ursache irgendwo.
Ja, genau. Wir sind noch am Besprechen sozusagen. Also da bin ich eben deswegen noch in Therapie und
Es kann ja auch die Summe des schlechten Gefühls mit dir selber sein, dass du immer dachtest, ich bin falsch, ich muss dagegen anarbeiten. Und dann, was passiert, wenn du so Angstzustände kriegst und was für Gedanken drehst du dich daran?
Es geht sehr viel um Schlaf bei mir.
Dass du nicht genug Schlaf kriegst?
Ja.
Oder?
Und keine Ahnung, Versagensängste, so.
Wo sollst du denn versagen? Du bist 19.
Ja, Studium, so Sachen.
Aber, also ich weiß nicht, wie das heute ist, aber damals konnten wir ziemlich lange studieren. Wir mussten nicht das irgendwie so durchziehen. Also schon, aber nicht. Also ich habe beim Studium keinen Druck verspürt.
Doch, also ich verspüre weniger Druck als in der Schule, aber trotzdem Druck.
Aber den machst du dir ja selber.
Ja.
Ja. Und was möchtest du sein? Möchtest du jemand sein, auf den alle stolz sind, weil das der Norm entspricht, dass du...
Ja, ich bin einfach, glaube ich, damit groß geworden, immer entsprechend zu wollen, irgendwie das Richtige zu machen für meine Eltern, das Richtige für meine Großeltern, für meine Freunde. Einfach versucht, immer das Richtige zu machen, ohne dass ich auf mich selbst gehört habe auch.
Was würde denn passieren, wenn du auf dich selber hören würdest?
Ja, das lerne ich gerade, dass es eigentlich viel schöner ist, auf sich selbst zu hören und einfach seinen Gefühlen ein bisschen Raum zu geben auch.
Würdest du das studieren, was du studierst?
Wenn ja, absolut.
Das hast du selbst entschieden, ja?
Ja, ich habe alles, ich habe schon, ich bin ja ich und ich habe meine eigenen Entscheidungen getroffen, aber ich merke selbst, wie ich etwas entspannter werde. Vielleicht wird das noch besser, vielleicht ist es auch ein bisschen Persönlichkeit, glaube ich schon, aber es ist auf jeden Fall besser. Ich mache mir nicht mehr über alles Gedanken und einen enormen Druck.
Was ist die schlechteste Note, die du je geschrieben hast?
Eine 4.
In Mathe?
Deutsch.
Oh.
Ja, totaler Ausrutscher. Und dann, glaube ich, in der Oberstufe sonst nur 1 und 2.
Mhm. Wie heißt das in Österreich? Matura, oder?
Mhm.
Was hast du für einen Schnitt?
1,2.
Hättest ja die 2 da auch noch wegkriegen können. Hast du dich geärgert über den?
Überhaupt nicht.
Nee, gut. Es wäre auch albern gewesen.
Ja, also, ich glaube auch.
Zumal wirklich niemand mehr nach dem Abischnitt fragt.
Gar nicht.
Im Rest des Lebens. ist deine Wohnung super aufgeräumt?
Nein.
Nicht? Okay. Also ich wollte nur wissen, ob du sehr sonst auch so unter Druck stehst oder ob du auch mal loslassen kannst. Was machst du denn, wenn du so richtig super mega entspannt bist? Oder entspannen
wenn
bist?
Wenn ich, dann gehe ich Skifahren.
Das kannst du ja im Hochsommer auch nicht, oder? Doch,
ja,
fährst du auf dem Gletscher?
Vielleicht
nicht mehr.
Zu meinem Geburtstag einmal, aber sonst nein.
Mhm.
Sonst, ja, ich brauche dann Bewegung, wenn ich total entspannen möchte. Oder ich lenke mich ab durch Lesen vor allem auch.
Machst du denn auch was mit anderen Menschen zusammen?
Ja. Öfter, seitdem ich mich geoutet habe tatsächlich, Kino, Konzerte, so Sachen. Also ich bin jetzt nicht die klassische Fortgeher-Sauferin.
Mhm. Also, saufen muss man auch nicht. Man kann ja auch mit Wasser schönen Abend haben. Sag ich, ich habe vor 4 Wochen aufgehört, überhaupt Alkohol zu trinken.
Gratuliere.
Und es geht echt gut. Also es ist überhaupt kein, es ist gar nicht so schwierig, auf einer Party mit Wasser durchzustehen. Und man kann immer nach Hause fahren.
Mhm.
Spart eine Menge Geld außerdem. Was hast du manchmal noch, merkst du manchmal noch in der Unterhaltung, dass du Angst hast, dass das Thema aufkommt? Sexuelle Orientierung, Sex, Beziehung?
Ja, bei meiner Familie tatsächlich. Also es kommt Ostern jetzt. Große Zusammenkunft natürlich immer. Und ich habe wirklich Albträume gehabt diesbezüglich. Also ich weiß nicht, meine Tanten, die mich zu Tode löchern mit Fragen wie, ja, und wo ist dein Freund und hast du einen Freund und da, da, da und ja.
Was würde passieren, wenn du sagen würdest, ich habe keinen Freund, aber ich habe eine Freundin?
Vielleicht zuerst große Stille, dann großer Schock und wahrscheinlich dann würde sich jeder so selbst mit sich selbst ausmachen. Also ich wäre da, glaube ich, gar kein Opfer oder so, aber ich möchte einfach auch nicht das Gefühl haben, dass jemand hinter meinem Rücken über mich spricht.
Das werden die aber machen, solange du nicht offen damit umgehst, weil natürlich werden diese Fragen immer und immer und immer wieder kommen. Wann hast du endlich mal einen Freund? Guck mal der da, der ist doch nett und so weiter. Wenn du willst, dass die Leute aufhören zu ratschen, dann musst du einfach die Wahrheit sagen über dich oder über Sachen oder so. So funktioniert der Mensch.
Ich weiß noch nicht. Ich habe das auch vor. Ich fände es aber jetzt im Moment noch besser, wenn ich das mache, wenn ich eine Freundin habe, dann. Weil es sind so vollendete Tatsachen und ich weiß nicht, ich würde mich dann vielleicht, oder vielleicht würden sie es irgendwie mehr realisieren auch.
Mhm. Ja, ich finde das immer so schwierig zu warten, bis irgendwas passiert, weil weißt du nicht, ob du jemanden triffst, in den du dich verliebst, der sich dann auch zurückverliebt? Es ist im Leben so. Und bis dahin lebst du halt in dieser Angst, quasi entdeckt zu werden oder enttarnt zu werden.
Es wäre, ich glaube, ja, ich habe gerade gedacht, es wäre auch nicht schlimm, wenn man mich enttarnt. Aber auf der anderen Seite habe ich, glaube ich, jetzt noch nicht die komplette Kraft, das alles selbst zu machen. So.
Ja, verstehe ich. Aber ich glaube, dass du die Kraft hast, weil es nicht schlimm ist. Und jeder, der dich liebt, wird dich so akzeptieren, wie du bist. Und jemand, der dich nicht liebt, der braucht in deinem Leben auch nicht rumwursteln. Egal, ob es Verwandtschaft ist oder nicht.
Ja.
Da bin ich ganz radikal. Also hat keiner das Recht zu. Was wünschst du dir für die nähere Zukunft?
Eigentlich, dass ich weiter so große Schritte mache in meiner Entwicklung wirklich. Und dass ich weiterhin so viel Freude verspüre wie jetzt gerade am Leben.
Sehr gut, das wünsche ich dir auch.
Danke.
Danke, dass du da warst.
Dankeschön.
Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal teilnehmen wollt, dann schreibt mir an paulalambertmail@gmail.com oder an mein Instagram, therealpaulalambert. Bis dann. Tschüss.